Die Person, von der ich jetzt etwas berichten möchte, kenne ich persönlich, habe den Namen geändert und sie wohnt auch nicht in Hamburg, in einer anderen Stadt Deutschlands. Und vor einigen Jahren kam ich mit dieser Person intensiver in Kontakt. Sabine, sie war am Ende. Mit Kokain und Alkohol betäubt sie ihr Leben, das sie schon lange nicht mehr als lebenswert betrachtet. Sie arbeitet in einer Kneipe, hat den Tag zur Nacht gemacht. Geregeltes Essen und geregelte Beziehung gibt es schon lange nicht mehr. Zu ihren gläubigen Eltern hat sie den Kontakt abgebrochen und sie schämt sich für ihr Leben. Einmal sah alles so gut aus. Einmal hat sie ganz klar eine Entscheidung getroffen, auch den Weg des Glaubens zu gehen. Aber falsche Menschen zur falschen Zeit brachten sie davon ab und nun, Jahre später, schaut sie zurück auf den Trümmerhaufen ihres Lebens. Und immer wieder plagen sie Selbstmordgedanken. In ihrer Verzweiflung fährt sie in ihre Heimatstadt zu dem Pastor der Kirchengemeinde ihrer Eltern. Kann der vielleicht helfen? Und so klingelt es eines Nachmittags bei uns zu Hause. Meine Frau öffnet. Ich war gerade da, nahm mir Zeit für ein langes Gespräch. Ich unterbreche hier kurz, wir werden nachher mehr von ihr hören. In der Bibel gibt es ein ähnliches Lebensbild. Das Leben eines Mannes war verfuscht, eigentlich nicht mehr lebenswert. Aber eine Begegnung mit Jesus Christus veränderte diesen Mann vollständig. Mach's rein. Wir lesen das im Matthäusevangelium. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus, andere Übersetzungen sagen Levi, ist dieselbe Person, in einer Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchen Abschaum zu essen, fragten sie seine Jünger. Als Jesus das hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Wir sehen hier einen Menschen, der herauskommt aus dem Sumpf seines Lebens. Eine einzige persönliche Begegnung mit Jesus Christus und schon verändert sich sein Leben komplett. Ich möchte diesen Menschen einmal betrachten und werde immer wieder zurückschweifen zu Sabine. Zuerst einmal wird ein Leben neu. Wer war dieser Matthäus? Oder wie Markus und Lukas bezeichnen, Levi. Levi bedeutet Anbindung bei Gott. Und im Judentum war die Namensgebung ganz etwas Wichtiges. Manchmal frage ich mich ja heute in unserem Land, wenn ich manche Namen von Kindern höre, muss ich erstmal dreimal überlegen, was heißt das, wie spreche ich das aus? Ich war jetzt in der Schule, da hieß der Junge, ich dachte, der heißt Levi, aber der will Englisch Levi will er dann ausgesprochen. Also bei uns habe ich manchmal den Eindruck, Namensgebung ist nicht mehr so wichtig irgendwie für uns Eltern. Hauptsache, es klingt irgendwie schön, diesen Namen geben wir dann. Aber im Judentum war das total anders. Die Eltern haben sich ganz bewusst etwas gedacht. Anbindung bei Gott. Die Eltern wollten, dass sein Sohn Levi genau das in seinem Leben bekommt, diese Anbindung bei Gott. Es sieht so aus, als waren die Eltern gläubig, die ganz bewusst diesen Namen so gewählt haben. Und Matthäus wählte einen Beruf, der so ganz anders ist, der eben nicht eine Anbindung bei Gott darstellte. Er hat sich in ganz egoistischer Weise bewusst sogar gegen Gott und gegen das Volk gestellt, denn Zöllner waren im Volk der wohl verachtetste Berufsstand überhaupt, weil er das beinhaltete, dass man damit das eigene Volk, die Juden, ausbeutete. Zöllner waren von den Juden gehasste Leute. Rom brauchte damals viel Geld und dann haben sie Zöllner eingesetzt, und zwar Leute aus den jeweiligen Provinzen, wo sie regierten. Und sie sollten Steuern eintreiben und Abgaben für Rom eintreiben. Der Zöllner bekam einen festgelegten Betrag, den er in Rom abliefern musste. Wie er zu diesem Geld kam, war seine Sache. Und wenn er mehr verdiente, konnte er den Rest behalten. Logisch, nicht? Dass kaum ein Zöllner die Ehrlichkeit besaß und sagte, ich muss genau die 100 Dinare abliefern und 101 Dinare verdiene ich dann. Und ich bin, ja, logisch, dass die sich natürlich darauf ganz enorm bereichert haben. Die Zöllner stammten auch unter dem Druck Roms, bring Leistung, und unter der Verachtung des Volkes, ihr Ausbeuter. Ein guter Zöllner wusste, wie er sich bereichern konnte. Dass er dabei auch unsaubere Methoden einsetzte, ist nichts Neues. Die Welt hat sich bekanntlich auch an diesem Punkt nicht verändert. Doch ein Zöllner, und das wird besonders bei dem Oberzöllner Zachäus deutlich, den wir auch in der Bibel finden, der kümmerte sich nicht um Fairness und um Gerechtigkeit. Er zockte die Menschen gnadenlos ab, um sich selbst zu bereichern, und das mit dem Wissen und der Duldung Roms. Ein Zöllner war auf seinen Vorteil bedacht und er setzte unsaubere Methoden ein. Diese Haltung ist uns heute nicht ganz fremd. Gibt den Menschen Freiraum, Geld zu verdienen, so viel wie er will. Wir haben das im Bankensektor ja nun immer wieder auch erlebt. Und die Leute zocken gnadenlos, um sich zu bereichern. Materialismus hat uns heute alle fest im Griff. Und viele Menschen denken zuerst einmal an ihren Vorteil, an ihr Geld, Ellbogen einzusetzen, Schwarzarbeit. Hauptsache, mir geht es gut, wie es anderen geht, ist mir relativ schnurzpiepegal. So denken auch heute viele Menschen. Halten wir fest, Matthäus hat einen Beruf gewählt, in dem er auch über Leichen geht, um das große Geld zu verdienen. Er hat einen Beruf gewählt, durch den er seine Landsleute übervorteilte. Interessant ist, dass die Bibel oft Zöllner und Sünder in einem Atemzug nennt, eben weil diese Menschen auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind und im Regelfall auch kein Leben mit Gott führten. Matthäus war ein Mann, der Macht des Geldes erlegen war. Er füllte seinen Bauch, aber seine Seele blieb leer. Das Wesentliche im Leben, eine von Gott erfüllte Seele, sehen wir hier nicht. Und ich glaube, das war die große innere Not dieses Mannes. Dazu kam, dass ein Zöllner ein Ausgestoßener in der Gesellschaft war. Keiner wollte mit ihm wirklich Kontakt haben. Und ich glaube, dass diese Seele des Mannes nach Hilfe schreit. Aber wo ist der Ausweg? Gibt es überhaupt eine Chance, ein Leben, was ich mir selber so gewählt habe, zu verändern? Etwas Neues zu wagen, neu durchzustarten? Und dann ist da Jesus Christus, der Wendepunkt in seinem Leben. Der Sohn Gottes, dem es der Heilige Geist wahrscheinlich in der Situation geschenkt hat, dass er in das Herz dieses Mannes hineingucken durfte. Und Jesus sieht ihn als einen innerlich kranken Menschen. Anders kann ich mir auch die Bibelstelle nicht erklären, ganz am Ende. Ich bin gekommen für die Kranken. Er sieht in ihm diesen kranken Menschen, der ihn, Jesus, dringend als Arzt benötigt. Und Jesus weiß, dass sich hinter dieser rauen Schale des Zöllners ein weicher, zutiefst verletzter Kern verbirgt. Dieser Mann hat Not. Die Seele des Menschen schreit. Sie schreit um Hilfe. Und Jesus ist Spezialist dafür, für in Not geratene Seelen. Er sieht in Matthäus nicht diesen verachteten Zöllner. Er sieht zuerst einmal einen Menschen. Einen Menschen, dem seine ganze Liebe in dieser Situation gilt. Wie viel Liebe sehen wir hier bei Jesus? Andere spucken vor diesem Zöllner aus. Andere bekunden ihre Verachtung. Aber Jesus sieht das verwundete Herz. Er kann nicht vorübergehen. Er muss stehen bleiben. Und er muss diesem Mann jetzt eine Möglichkeit eröffnen, wie ihm geholfen werden kann. Er ruft ihn raus aus seiner sündigen Existenz und macht ihm deutlich, dass er ein liebendes Interesse an ihm hat. Wie war das damals bei Sabine? Für sie und für alle Menschen dieser Welt gibt es Hoffnung. Damals, heute, morgen und bis an die Ende der Tage. Es gibt Hoffnung. Warum? Weil Gott ein liebendes Interesse an jedem Menschen hat, ganz gleich, wie tief er im Sumpf seiner Sünde liegt. Und genau diese Botschaft habe ich Sabine damals gesagt. Durch Jesus gibt es Hoffnung für alle, die ihr Leben verfuscht haben, für alle, die in ihrer Seele verwundet und verletzt sind, für alle, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, für alle, die vielleicht daran denken, an die Brücke zu gehen und runterzuspringen mit ihren Selbstmordgedanken, so wie es auf diesem Bild vorhin deutlich war. Jesus kann verfuschte Leben vollkommen neu machen. Und als Jesus dem Matthäus begegnet, spürte er das. Der Matthäus spürte, da ist etwas, da ist der Rettungsanker, da ist der Messias. Wie er das gespürt hat, hat ihm der Heilige Geist einen Impuls ins Herz gesetzt. Ich weiß es nicht, sagt uns die Schrift nicht. Aber dass er sofort aufsteht und mitgeht, da muss was in seinem Herzen passiert sein. Sonst tut man das nicht. Und vielleicht hat sich sein Herz wirklich nach diesem Frieden und nach dieser Ruhe gesehnt. Und tief im Herzen weiß jeder Mensch, der auf diesem Erdboden lebt, tief im Herzen weiß jeder, nur bei Gott bekomme ich wirklich Ruhe und Frieden. Dieses intuitive Wissen hat Gott in jedes Menschenherz hineingelegt. Die Frage ist nur, mache ich dieses Wissen tot? Betäube ich es mit allen möglichen anderen Dingen? Aber immer dann, wenn die seelische Not kommt, kommt dieser Gedanke auch hoch, wenn es doch einen Gott gibt, dort kann ich Ruhe und Frieden finden. Und plötzlich steht vor ihm der Sohn Gottes und Matthäus weiß, hier ist die Antwort auf alle Fragen nach dem Sinn des Lebens. Hier ist vielleicht der Weg, um aus meiner inneren Not herauszukommen. Hier ist vielleicht der Anker. Hier ist vielleicht die Möglichkeit, etwas Neues anzufangen. Zwei Worte reichen aus. Folge mir. Es bedeutet, bring den Mut auf, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Bring den Mut auf, Dinge vor Gott und vor Menschen in Ordnung zu bringen. Kehre um, gib deinem Leben eine neue Wendung. Mach etwas Neues aus deinem Leben. Etwas ganz Neues. Vertraue Gott, dass das ganz Neue viel, viel besser ist als das Alte. Das ist das, was Jesus ihm mit diesem Wort, folge mir nach, sagen möchte. Für Sabine bedeutet es, ihre Vergangenheit zum Kreuz nach Golgatha zu bringen. Ich habe ihr erzählt, wie das möglich ist. Ich habe ihr Tipps gegeben, wie sie ihre Altlasten abarbeiten kann. Ich habe gesagt, ich habe viele Menschen, die dabei helfen können. Von einfachem Seelsorger bis zum Spezialisten in der Therapie. Es gibt Möglichkeiten, wie man aus seiner Suchtproblematik rauskommt. Dein Leben kann eine neue Perspektive bekommen. Folge mir nach, gilt auch dir. Matthäus hörte es und er handelt sofort. Unser Text sagt nicht, ich brauche eine Bedenkzeit, frag mal in 3 Tagen wieder nach. Sondern er stand sofort auf. Resultat, fristlose Kündigung. Wenn du deinen Arbeitsplatz sofort verlässt, das ist nicht so nett mit deinem Chef, würde sich, glaube ich, kaum ein Chef drüber freuen. Aber er hat sofort seinen Job verlassen. Und er wusste, wenn es irgendeine Chance gibt, mein Leben zu verändern, dann jetzt. Dann jetzt. Und er muss eine ganz tiefe Liebe von Jesus zu ihm gespürt haben, dass er diesen mutigen Schritt sofort im Vertrauen anpackt. Ohne Bedenkzeit. Ohne Zögern. Er schaut nicht auf die Menschen, was sie sagen. erfordert, folgt der Aufforderung unseres Herrn. Sabine war damals nicht bereit, diesen konsequenten Glaubensschritt zu tun. Nach einem langen Gespräch entschied sie sich, ihr altes Leben fortzusetzen. Sie war nicht bereit, den liebevollen Verben Jesu Christi Folge zu leisten. Und ihre Seele schreit weiter nach Erfüllung, die sie nicht bekam. Und so betäubte sie ihre Seele weiterhin, in einer Großstadt Deutschlands, im Nachtleben mit Alkohol und Drogen. Erst Jahre später kam ihr Leben in eine bessere Spur. Ich weiß, dass sie heute in der Schweiz lebt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr. Und wie es ihr wirklich geht, auch das weiß ich nicht. Und genau das ist der Punkt. Die Entscheidung trifft immer der Mensch selbst. Matthäus hätte auch sagen können, hey Jesus, ich verdiene hier so viel Kohle. Ich habe mehrere Häuser, ich habe ein riesiges Anwesen. Davon kannst du nur träumen, ich kann dir gerne Spende geben, tut mir noch nicht mal weh, aber lass mich in Ruhe. Der Job macht mir richtig Spaß hier und es macht mir richtig Spaß, die Leute hier abzuzocken. Und nächstes Jahr kaufe ich mir noch ein Haus. Hätte er machen können. Hat er aber nicht. Hat er aber nicht. Er sagt sofort ja, ohne Wenn und Aber. Und er wird erfahren, wie Jesus sein Leben überreich segnet. Und das ist eine Botschaft, die unsere Welt heute hören muss. Gott ist darauf spezialisiert, alte, falsche und sündige Verhalten im Leben auszustreichen. Er vergibt alles, ohne Ausnahme, ganz gleich, wie schwer unsere Verfehlungen sind. Und Gott beginnt völlig neu. Völlig neu. Und wenn wir unsere Schuld vor Gott bereinigt haben, dann sieht er uns so, als hätten wir nie gesündigt durch Jesus Christus. Und wir gehen einmal in die Ewigkeit und alles, was vergeben ist, wird nie wieder in die Gegenwart Gottes kommen. Es ist also Blödsinn, wenn gesagt wird, irgendwann im Himmel musst du mal über alle Sünden Rechenschaft ablegen, so ein Quatsch. Wenn es vergeben ist, ist es vergeben. Bei Gott heißt vergeben, vergessen. Da kommt nichts mehr in der Ewigkeit vor die Augen Gottes, gar nichts mehr. Also ihr und die Leute, die jetzt im Internet mithören, sie haben die Möglichkeit, hier, heute und jetzt alles mit Gott klarzumachen und dürfen durchstarten, ganz neu anfangen. Ganz neu anfangen. Die Bibel braucht hier übrigens ein Bild eines neugeborenen Babys, eines neuen Lebens, was Gott schenkt. So stellt er uns hin. Das Alte ist komplett ausgelöscht und Gott startet mit uns vollkommen neu. Ja, wir bleiben Menschen. Wir sind zu jeder fähigen Untat fähig. Aber Jesus Christus möchte uns helfen, jeden Tag neu. In diesem neuen Leben auch so leben zu können, wie Gott es sich vorstellt. Und genau das durfte Matthäus erleben. Sabine leider nicht. Der Mann, der sein ganzes bisheriges Leben dem Geld hinterhergejagt war, wird nun ein bettelarmer Jünger Jesu. Aber unermesslich reich, weil Gott für ihn sorgt. Er bekommt alles, was er zum Leben benötigt. Und darüber hinaus sogar noch ein Leben in unbeschreiblicher Herrlichkeit, das nie aufhören wird und in der Gegenwart Gottes endet. Matthäus wird ein bedingungsloser Nachfolger. Sein neuer Name, den ihm wahrscheinlich Jesus gegeben hat, bedeutet jetzt Geschenk Gottes. Matthäus bedeutet Geschenk Gottes. Und es drückt aus, was Gott aus diesem verfuschten Leben gemacht hat. Und dann wird er einer der 12 Jünger. Er schreibt ein gewaltiges Evangelium, das Matthäus-Evangelium, was uns hinterlegt ist. Und er dient Jesus zeitlebens in einem erfüllten Leben. Ein verfuschtes Leben wird neu, weil Matthäus bereit war, Jesus nachzufolgen. Und das gibt Hoffnung für alle Menschen aller Zeiten. Jesus benutzt nun diese Berufung, um deutlich zu machen, Sünder haben eine zweite Chance. Hier sehen wir ein wunderbares Wesen unseres Herrn. Matthäus lädt übrigens anschließend ein, macht eine Matthäus-Party, auch das ist nochmal eine sehr spannende Kiste, habe ich an anderer Stelle mal drüber gepredigt. Er bereitet ein Essen zu, er lädt Jesus und die Jünger dazu ein und sagt all seinen Freunden, kommt zu mir. Interessant, diese Freunde bestehen aus Zöllnern und Zöllnern und Zöllnern und verfuschten Leuten und verfuschten Leben. Abschaum wie an, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sie bezeichnen. Hat er keine anderen Freunde gehabt? Wahrscheinlich nicht. Aber er lädt sie ein und bringt sie mit Jesus in Kontakt. Auch ihr müsst das erfahren, was ich erfahren habe. Auch ihr sollt Jesus kennenlernen. Mein Leben ist neu geworden. Hey Leute, es gibt eine Chance für euch. Und das ist auch die Botschaft für uns heute. Hey Leute, es gibt eine Chance für euch. Und die ach so frommen Gesetzeslehrer stören sich natürlich daran. Für sie bedeutet Glauben alles auf einer vernünftigen Ebene, ethisch, moralisch, anständig, dann bist du gut in den Augen Gottes. Und Gott sieht das völlig anders. Ethisch, moralisch, anständiges Leben ist für Gott erstmal nicht wichtig. Gott geht es erstmal um die Seele des Menschen. Und dass sie in eine Beziehung zu Gott kommt. Und wenn die Seele krank ist, dann braucht sie den Arzt Jesus Christus, der diese Seele heil machen kann. Und wie Gott eine Seele heilt, das ist ganz individuell. Darüber können wir persönlich ins Gespräch kommen. Wenn da so viel Verletzung, so viel Kaputtes drin ist, da gibt es viele Möglichkeiten, wie Gott das machen kann. Und er hat viele Fachleute, Spezialisten, Therapeuten, alles Mögliche hat er im Petto, die einem dann dabei helfen können, dass es richtig gesund wird und richtig gut wird. Und am Beispiel eines Kranken erklärt Jesus genau das, was wir brauchen. Genau das. Ihn als Arzt. Der Gesunde braucht den Arzt nicht. Der meint, bei ihm ist alles in Ordnung, braucht den Arzt nicht. Der sagt, mein Leben ist easy und alles paletti, der braucht Jesus nicht. Meint er jedenfalls. Solange bis die Seele anfängt zu schreien. Und wenn die Seele anfängt zu schreien, dann braucht ihr Jesus. Und dann kann das Leben neu werden. Die Lebenshaltung. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser oder jener. Übrigens auch in der Bibel, Lukas 18 nachzulesen. Die kritisiert Jesus zutiefst. Aber die Ehrlichkeit vor Gott, die nimmt Jesus ernst. Und ich wünsche mir, dass wir ehrlich werden vor Gott, von unserem ganzen Herzen her ehrlich werden vor Gott. Dann ist Heilung möglich. Nur dann ist Heilung möglich, wenn ich vor Gott ehrlich werde. Wenn Gott in mein Herz hineinschauen darf, nur dann ist Heilung möglich. Wenn ich meine Mauer um mein Herz nicht einreißen lassen möchte oder selber einreiße, ist keine Hilfe möglich. Dann bleibe ich so, wie ich bin. Leider. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern ich bin gekommen, die zu rufen, die wissen, dass sie meine Hilfe brauchen. Welch eine Umkehrung aller Werte und Maßstäbe. Die, die von sich wissen, wie fehlerhaft sie sind, die ruft Jesus in seine Nachfolge. Jene aber, die meinen, mit mir ist alles in Ordnung, die kann er nicht gebrauchen. Die scheiden aus. Und nun wird es persönlich. Zu welcher Gruppe gehörst du, gehören sie? Jesus ist Spezialist darin, das heil zu machen, was kaputt ist. Und Jesus ist jetzt hier bei uns im Gottesdienst oder zu Hause dort, wo man diese Predigt vielleicht nachhört. Und er spricht jetzt genau dieses Wort. Folge mir nach. Welche Antwort geben Sie Jesus Christus? Ich möchte jetzt ein Gebet sprechen, durch das Sie in diesem Gebet Jesus Christus sagen können, ich möchte dir nachfolgen. Und wenn Sie schon Nachfolger sind, beten Sie jetzt für die, die es ganz persönlich mitbeten möchten. In diesem Gebet können Sie Jesus Christus persönlich annehmen. Und wenn es vom Herzen her ehrlich gemeint ist, dann wird Jesus Sie und dich annehmen und in die Nachfolge nicht nur berufen, sondern durchs Leben gehen, so wie es bei Levi Matthäus war und so wie es leider bei Sabine nicht war. Lassen Sie uns beten. Ich werde einen Satz vorbeten und Sie können diesen Satz dann im Mitbeten. Ich mache eine kleine Pause jeweils und lassen Sie uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich habe nicht nach dir gefragt und deinen Willen nicht beachtet. Ich bin eigene Wege gegangen und habe in meinem Leben viele Dinge getan, die dir nicht gefallen haben. Ich weiß, dass das falsch war. Bitte vergib mir meine Fehler, vergib mir meine Sünde. Vergib mir meinen Unglauben. Ich möchte dich in mein Leben aufnehmen, Jesus Christus, und dir nachfolgen. Ich danke dir, Jesus Christus, und nehme das Angebot der Erlösung an. Mein Leben möchte ich von nun an mit dir, Jesus Christus, teilen, dir nachfolgen und dir danken, dass du mich zu einem Kind Gottes gemacht hast. Amen. Ich würde mich freuen, wenn jemand dieses Gebet zum ersten Mal mitgebetet hat oder ganz neu mitgebetet hat, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Vielleicht kann ich helfen. Und die, die es im Internet nachhören, es gibt die Möglichkeit, mich persönlich über E-Mail anzuschreiben.